Man tut so ein bisschen, als würde man Spaß haben. Und es denken, glaube ich, auch viele, dass wir ganz, ganz viel Spaß haben. Aber ich glaube, die meisten, die Wettkämpfe fahren, haben nicht mal so viel Spaß. Und ich hatte da auch auf jeden Fall meine Struggles in den letzten Jahren.
Leute, der Winter geht so langsam zu Ende. Die Olympischen Winterspiele Mailand Cortina 2026 sind Geschichte, aber sie hallen immer noch nach. So viele Momente, Erinnerungen und Geschichten, die für immer bleiben werden. Einige davon wollen wir jetzt nochmal im Team Deutschland Podcast nachbesprechen und vertiefen. Heute ist dafür Snowboarderin Annika Morgan am Start. Ich durfte Annika während der Spiele schon persönlich kennenlernen in Livigno in Italien und ich wusste sofort, die müssen wir einladen in den Podcast. Ich habe sie dort als sehr reflektierte und meinungsstarke Persönlichkeit kennengelernt, aber ohne, dass sie sich damit ja ständig so in den Vordergrund spielt. Im Gegenteil, sie ist eigentlich eher so, finde ich, im Hintergrund ja zu hören und wahrzunehmen. Also sehr angenehm und so ist auch der Podcast mit ihr geworden. Und Annika hat neben dem Snowboarden noch wirklich viele weitere Talente, unter anderem DJing und Eiskunstlauf. Darüber haben wir natürlich gesprochen, aber auch über ihre Wettkämpfe in Livigno, das knappe Quali aus beim Big Air, da ging es um 0,75 Punkte, den vierten Platz im Slopestyle und die besondere Situation, was die Judges angeht im Snowboard-Freestyle-Bereich. Es ist ein sehr rundes Gespräch geworden. Dieser Podcast wird wie immer präsentiert von der Sparkassen-Finanzgruppe. Mein Name ist Paul Burba. Ich bin euer Host im Team Deutschland Podcast. Und jetzt geht's los. Viel Spaß. Wir müssen kurz mit einem Thema anfangen. Da hast du auch schon mal drüber gesprochen. Wir haben es aber gerade gepostet vor ein paar Tagen. Du warst mal wieder in der Eislaufhalle auf dem Eis. Wie hat es dir gefallen?
Ja, ich war irgendwie super motiviert nach Olympia, weil ich halt die Mädels auch angeschaut habe und so. Gerade ist so ein Alyssa Liu Hype. Und ja, da habe ich viel analysiert und dachte mir so, boah, ich habe so Bock auf Eislaufen. Und dann waren wir eh auf dem Trainingslager in Largs. Und habe ich gesagt, Jungs, nehmt alle Schlittschuhe mit, wir gehen aufs Eis. Und ja, und dann habe ich halt mein Ding gemacht. Es war super anstrengend. Ich war irgendwie mehr an der Bande, als ich wirklich irgendwie zu retten gekriegt habe. Ja. Und dann mache ich halt immer so mein Ding. Ich mache das relativ oft, dass ich so ein, zwei Wochen im Jahr Eislaufen gehe, damit ich einfach noch meine Skills ein bisschen behalten kann. Und es hat gut geklappt.
Wer das sehen will, einfach mal bei Team Deutschland oder Snowboard Germany Insta checken. Das ist noch im Feed. Da sind so ein paar Videos, die haben wir dir aus der Story geklaut. Wir haben gefragt, hast du gesagt, ist okay, macht mal. Und das haben wir nochmal gepostet. Weil die Skills, muss man ja sagen, sind dafür, dass du Snowboard-Profi bist, jetzt nicht, ist jetzt nicht, kannst du besser einschätzen, nicht die Weltklasse so, aber es ist schon fortgeschritten. Ne? Kannst du ja nochmal ganz kurz erzählen, auch wenn es schon mal erzählt wurde, glaube ich, wie deine Geschichte da ist beim Eiskunstlaufen.
Ich habe mit 3 angefangen und ich habe es eigentlich war es Eislaufen so meine Priorität und Snowboarden war eher so eine Sache am Wochenende, wenn ich mal Zeit hatte, wenn ich keine Wettkämpfe hatte. Ja, und ich habe es schon gemocht, aber da muss man schon ganz viel Zeit reinstecken und da hat man nicht wirklich ein Leben außerhalb vom Eislaufen. Und ich konnte auf das Doppelaxel springen und habe versucht, dreifach zu springen. Aber dann habe ich halt realisiert bei den ganzen Wettkämpfen beim Snowboarden, dass es mir ein bisschen mehr Spaß gemacht hat, weil es einfach, ja, keine Ahnung, bei mir war es eher so, bei den Wettkämpfen war ich ultra nervös beim Eislaufen, weil ich meine Kühe mir merken musste. Und ich hatte immer Angst, dass ich meine Kühe vergesse und dass ich dann einfach so ein Blackout habe und so einfach dastehe und nicht mehr weiß, wo ich hin muss. Und das ist dann mir mal passiert und seitdem war ich dann so voll traumatisiert und wollte, dass es nie wieder passiert, weil es schon, ja, nicht das Beste. Und ja, beim Snowboarden konnte ich eben frei sein und machen, worauf ich Bock hatte. Und dann war ich halt öfters auf dem Podium und beim Eislaufen eher nicht. Und dann hat für mich Snowboarden schon mehr Sinn gemacht und dann habe ich noch ab 13 keine Wettkämpfe mehr gelaufen, bin einfach nur so zum Training aufgetaucht, weil ich halt auch meine besten Freunde habe und habe mich dann eher auf Snowboarden konzentriert. Und dann bin ich mit 15 aufs Sportinternat in, oder mit 16 aufs Sportinternat in Berchtesgaden zum Snowboarden.
Und bist dann beim Snowboarden durchgestartet. Aber wenn wir ganz kurz nachfragen, gerade beim Big Air weniger, aber gerade beim Slopestyle ist es ja auch fast eine Art Kür, die du
Ja.
da runterbringst. Da musst du dir auch was merken.
Ja, aber das sind nur so sechs Elemente und nicht gefühlt 400. So lauter Schritte und Armbewegungen und wo man hinschaut. Und da merkt man, wie so alle dich anstarren. Beim Snowboarden merkt man das halt nicht, weil da man, keine Ahnung, ich kann es irgendwie nicht beschreiben, weil man einfach so sein Ding macht. Es ist so, als würde man ganz normal auf Snowboarden gehen und seine Tricks machen. Beim Eislaufen ist es so extra Tension, die man eigentlich nicht spüren möchte.
Bei den Spielen kam es mir auch so vor, und das ist ja häufig so, dass so auf der Eisfläche ist halt so dieses krasse Spotlight, weil es irgendwie auch so die gerade die Kürläufe und so, das sind dann so Highlights immer, weil jetzt ja auch super viel, hast du ja schon gesagt, super viel wie Star-Trubel und so. Und beim Snowboard ist das Gefühl immer so ein bisschen mehr, nee, Laidback ist falsch, da ist auch viel Pressure irgendwie, aber irgendwie allein durch diese Fortbewegung, ne, von oben nach unten und bist nicht auf einem Fleck, irgendwie ist es anders.
Ja, voll, weil man auch so, man fährt einfach von oben nach unten, sozusagen. Man hat seine sechs Elemente, man fährt diese Piste sozusagen runter. Und man hört auch nicht die Leute, weil die so weit unten sind. Man spürt schon die Tension oben. Alle sind nervös und wollen alles landen, aber es ist nicht so krass wie beim Eislaufen, wo wirklich alle dich anstarren.
Wo bist du denn gerade? Über Livigno sprechen wir gleich noch. Die Olympischen Spiele, ich weiß nicht, habt ihr danach eine Pause gemacht oder seid ihr direkt weiter im Weltcup gefahren?
Ja, also direkt nach Livigno habe ich mir 2 Tage mal Pause genommen, habe gar nichts gemacht, außer Wohnung geputzt und dann, ja, dann war ich einfach so zum Spaß Snowboarden und ich hatte echt mega viel Spaß. So viel Spaß wie noch nie, weil ich einfach gar keinen Druck hatte. Ich habe einfach Sachen probiert und dachte mir so, ich fahre jetzt nur für mich selber und nicht für irgendwelche Ergebnisse. Und jetzt bin ich in Flachau für den Weltcup. Also ich habe jetzt, ich würde mal sagen, einen Monat frei gehabt und war daheim. Und jetzt bin ich in Flachau für den Weltcup. Und dann geht's nächste Woche direkt weiter zum nächsten Weltcup in Korvac. Und ja, also dann ist meine Saison sozusagen mit den Wettkämpfen vorbei. Und dann geht's mit Filmen und einfach zum Spaß, Snowboarden wieder weiter.
Da will ich auch darauf hinaus, noch dieses Thema zum Spaß. Ich glaube, das ist bei vielen Snowboarderinnen super wichtig, dieses Thema Spaß. Mal direkt gefragt, verlierst du ein bisschen an dem Spaßthema bei so großen Sachen wie insbesondere dann Olympischen Spielen?
Ja, volle Kanne. Also ich glaube, wir haben alle so da unsere Probleme. Jeder ein bisschen mehr als der andere. Weil ich glaube, das ist bei jedem Sportler auch so, dass man macht es sein ganzes Leben lang und es ist die ganze Zeit so Repetition. Man reist viel, aber man reist immer in die gleichen Orte und dann fühlt es sich nicht mehr gleich an, sondern also es fühlt sich nicht so an, als würde man was Neues sehen oder so. Man sieht immer das Gleiche und dann, wenn man halt auch immer die gleichen Orte abcheckt, dann fühlt sich das Snowboard auch nicht mehr so gut an. Und ja, man trainiert auf etwas hin. Und es ist auch cool, wenn es sich mal auszahlt, aber man wird auch mal gerne so für sich zum Spaß snowboarden, ohne Druck, ohne irgendwie sich mit anderen Snowboardern vergleichen und so, man hat es immer so im Hinterkopf und was mir auch richtig aufgefallen ist und was ich auch mit Noah besprochen habe, ist so, es ist so krass, wenn mal gutes Wetter ist und man eigentlich nicht snowboarden möchte, man hat immer noch so, man hat irgendwie das Gefühl, dass man unbedingt noch auf den Berg muss, weil man irgendwie trainieren muss oder weil man was verpasst und dann fühlt man sich so, als würde man halt was falsch machen, wenn man eigentlich ausruhen möchte. Und das ist uns dann nach Olympia auch aufgefallen, weil es eben so 1,5 Wochen lang komplett schönes Wetter war, sulzig, perfekte Bedingungen, neue Tricks zu lernen, und dann konnten wir irgendwann nicht mehr und wir haben uns dann irgendwie schlecht gefühlt, weil wir einen Tag mal Pause machen wollten.
Du hast es einmal gesagt, das war bei mir, hat es da so Klick gemacht. Wir haben uns in Livigno immer mal gesehen, im Hotel im Keller, da hatten wir so ein Medienbüro und du warst dann nochmal da für ein Interview und hast gesagt, boah, ich bin ganz schön platt, so auch von der Zeit einfach hier, weil ne, du bist dann kontinuierlich da, lange vor Ort in Livigno. Gut, wenn man jetzt von außen guckt, die macht dann zwei Quali oder drei Quali-Sprünge oder so beim Big Air und ja, okay, aber dass da, klar, irgendwie die ganze Zeit dieses Vergleichen, die ganze Zeit mit den anderen abhängen, checken, was machen die eigentlich, klar, trainieren sowieso, kann ich mir vorstellen, dass das irgendwie ja auch echt auf den Kopf geht, auf die Psyche so irgendwann.
Ja, voll. Ich würde schon sagen, dass es ein sehr mentaler Sport ist, wo man einfach nicht weiß, ja, man versucht irgendwie Spaß zu haben, aber irgendwie, man tut so ein bisschen, als würde man Spaß haben. Und das denken, glaube ich, auch viele, dass wir ganz, ganz viel Spaß haben. Aber ich glaube, die meisten, die Wettkämpfe fahren, haben nicht mal so viel Spaß. Und ich hatte da auch auf jeden Fall meine Struggles in den letzten Jahren. Aber ich würde jetzt sagen, dieses Jahr habe ich am meisten Spaß gehabt, auch bei den ganzen Weltcups. Bei den ganzen, ich bin nur in Wags mitgefahren, aber auch bei Olympia hatte ich mega viel Spaß. Und da war irgendwie auch nicht so viel Druck da. Ich habe einfach gemerkt, dass ich, wenn ich richtig Gas gebe und wenn ich wirklich gut trainiere, dann kann ich auch mehr Spaß haben. Und ja, ich bin eigentlich ziemlich dankbar dafür, dass es dann so gut in Olympia lief.
Bevor wir jetzt zu den Spielen kommen, ich finde das super krass, was du so sagst, dass es schwierig ist, halt Spaß zu haben, weil alle reden immer davon, Spaß, 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 Sport muss Spaß machen. Aber Leistungssport macht halt leider nicht immer Spaß. Gerade auf dem Niveau. Ich finde das cool, dass du so offene, ja, so offen darüber sprichst. Wie, aber also du hast gesagt, du hattest diese Saison so viel Spaß wie lange nicht oder wie noch nie. Kommt das dann nur durch gute Ergebnisse, durch gutes Training, durch ja dann dadurch ein gutes sportliches Gefühl oder wodurch kommt das noch?
Kurze Werbung mit einem wichtigen Hinweis. Überall in Deutschland stehen die Sparkassen an der Seite der Menschen und ermöglichen ihnen die wirtschaftliche und soziale Teilhabe. Im Sport engagieren sie sich jährlich mit rund 90 Millionen Euro für Vereine, das Deutsche Sportabzeichen, die Eliteschulen des Sports und für die Athletinnen und Athleten von Team Deutschland und Team Deutschland Paralympics. So schaffen die Sparkassen und ihre Verbundpartner viele große Momente im Breiten wie im Spitzensport. Und warum? Weil es um mehr als Geld geht.
Ich glaube, es war tatsächlich, als ich meine Hand gebrochen habe, weil ich dachte zuerst so, das ist ein Weltuntergang, weil ich jetzt nicht vor Olympia gescheit trainieren kann und nicht bei den Weltcups mich vorbereiten kann mental. Weil ich hatte da schon viel mit Motivation zu kämpfen und ich weiß, dass ich diesen Sommer richtig viel Arbeit reingesteckt habe, aber ich war sehr nervös für die Olympischen Spiele, weil ich halt ein gutes Ergebnis rausfahren wollte. Und ich hatte auch Medaillen im Visier. Und dann dachte ich, dass das halt meine Chance wäre für eine Medaille und das, oder generell gut zu fahren. Weil ich dachte, dass meine ganze Confidence dann weg wäre. Aber ich hatte dann irgendwie in den 2 Wochen nach der OP, da durfte ich eh gar nichts machen. Da war mir ultra langweilig und ich wusste echt nicht, wohin mit mir selbst. Aber ich habe dann irgendwie so versucht, es positiv zu sehen und so als Zeichen, dass mein Körper wirklich eine Pause gebraucht hat, weil es war mega anstrengend, die Vorsaison, weil wir dauernd am Snowboarden waren und mental war es auch mega anstrengend und ja, und dann habe ich Snowboarden vermisst, weil ich noch nie während der Saison irgendwie verletzt war. Und dann konnte ich das sozusagen als Urlaub sehen. Und das habe ich auch vielen Leuten gesagt, so, ja, es ist nicht so schlimm, ich sehe es jetzt als Urlaub. Und ich war Gott sei Dank eh relativ schnell wieder auf dem Brett und konnte dann zumindest Piste fahren, was mir auch richtig viel Spaß macht, weil ich einfach da viel Brettgefühl irgendwie rausfahren kann, sozusagen. Und Ja, und dann habe ich mich nur auf die Basics konzentriert und habe Sachen gemacht, die ich seit ein paar Jahren nicht gemacht habe, einfach von den Basics. Und dann hat es mir einfach mega Spaß gemacht und habe richtig viel Arbeit reingesteckt. Und in Largs beim Weltcup hatte ich so krass viel Spaß, weil ich einfach die Tricks machen konnte, wie immer, aber besser. Ich habe mich besser auf dem Board gefühlt und habe es dann noch mehr genossen. Und leider hat es dann mit dem Podium nicht geklappt und da war ich schon devastated, würde ich mal sagen. Aber ja, ich habe dann danach immer noch weiter trainiert und war so hungrig, neue Tricks zu lernen, war auch auf dem Backjump kurz vor Olympia und zwischendrin bin ich auch mal heimgefahren, um auf dem Backjump zu trainieren und das hat mir richtig viel Selbstbewusstsein gegeben für mein Snowboarden und was ich für Potenzial habe. Und deswegen, glaube ich, hatte ich auch richtig viel Spaß, weil von den Ergebnissen her würde ich jetzt sagen, hätte ich mir mehr erhofft. Aber von meinem Potenzial her sehe ich schon viel Luft nach oben.
Das ist eigentlich eine Frage, die ich eher am Ende stellen wollte, aber weil du es gerade sagst. Wenn man das so verfolgt, finde ich, ist manchmal Snowboard gerade im Vergleich zu anderen Sportarten, gerade natürlich die, was heißt gerade natürlich, aber so gerade die Freestyle-Disziplin beim Snowboard, man hat immer so ein bisschen das Gefühl, Olympische Spiele, nice to have, gerne mitnehmen, klar, gerne eine Medaille, aber ist jetzt auch nicht die Welt, weil alles so nach außen locker rüberkommt. So, keine Ahnung, bei anderen Sportarten hat man manchmal das Gefühl, Olympische Spiele sind das Nonplusultra. Die haben vielleicht auch keine X Games und kein Largs oder so, aber die haben auch eine WM und alles, ne? Aber es täuscht, ne? Es ist trotzdem krass bei euch.
Ja, ich würde, also Olympia ist schon krass, wenn man da eine Medaille holt und ich glaube, es verändert viele Leben, auch im Snowboarden. Aber ich habe mich dann auch, während Olympia wollte ich mich nicht zu sehr irgendwie, ja, ich wollte nicht so im Kopf so stecken bleiben, dass es Olympia ist und dass es so wichtig ist, weil ich will jetzt nicht, dass ein Ergebnis bei einem Wettkampf wie alle anderen mein Leben sozusagen definiert als Snowboarderin und definiert, was ich für eine Snowboard-Karriere habe. Es tut's, wenn man eine Medaille hat, aber wenn es nicht klappt, dann ist es halt so, dann geht's Leben weiter und es ist wie immer halt.
Dann lass uns doch mal kurz reingehen, nochmal im Rückblick. Livigno generell, wie hat es dir gefallen? Wie war der Vibe da im Dorf? Ist ja eher Dorf als Stadt. Wie hat dir so die Venue gefallen? Die Venues?
Also anfangs, als ich angekommen bin, fand ich so, boah, krass, Olympia. Und dann nach einem Tag habe ich mich so gefühlt, als wäre ich auf einer WM oder so. Ich muss sagen, es war so no hate, aber es war ein bisschen underwhelming, wie alles aufgebaut wurde. Und ich habe mir halt nach China habe ich mir was richtig Krasses erhofft. Und natürlich kann man das halt nicht machen, wenn man so viele verschiedene Orte hat, wo man die Olympischen Spiele austrägt. Aber keine Ahnung, die Erwartungen waren schon hoch nach China, weil das war so außerirdisch. Da war man halt mitten im Nirgendwo, alle hatten Masken auf und ihre Anzüge, ihre Corona-Anzüge und alles war so groß. Und vom Village her war es halt, ja, in Livigno halt nicht so, wie ich es erwartet habe. Es war cool, dass wir in einem Hotel waren, aber ich habe mich jetzt nicht so gefühlt, als wäre ich bei Olympia gewesen. Und auch beim Snowboarden habe ich mich auch nicht so wirklich gefühlt, als wäre ich bei Olympia gewesen. Aber ich habe das Gefühl gehabt, dass es meine Nervosität ein bisschen runtergebracht hat. Deswegen, weil ich war sehr nervös, als ich nach Olympia bin und dann nach 2 Tagen dachte ich mir so, okay,
Ich wollte gerade
eigentlich
sagen,
war die Olympia.
das kann das Thema, das Ganze als normalen Wettkampf sehen, nicht so besonders natürlich, da kannst du das helfen. Müssen wir gar nicht weiter reingehen. Ich wollte nur einmal, du bist ja nicht alleine mit der Meinung. Auch die Ski-Alpin-Kollegen in Bormio haben sich natürlich, was heißt natürlich, beschwert, haben da gesagt, boah, war jetzt nicht so geil das Feeling. Einige in Livigno haben das gesagt, in Antols, die Biathleten haben das auch natürlich häufiger gesagt, gerade da, wo so Inseln waren. Ich finde immer, man muss so ein bisschen, was will man denn? Will man das alles an einem Ort? Das ist super geil, so, ne? Alles riesengroß, dann ist aber vielleicht nicht so nachhaltig, weil dann extra gebaut werden muss und, ne? Oder wenn man was Nachhaltiges, aber ja, dann ist mehr getrennt und das ist, glaube ich, super schwierig und ich glaube, es wird Richtung Frankreich jetzt auch nicht viel besser im Sinne der Zentralität. Es wird nämlich auch da ja eher dezentral wieder sein. Aber vielleicht ja im Sinne von, und das finde ich spannend, was du sagst, so, es muss ja nicht overwhelming sein, aber dass man irgendwie es schafft, obwohl man vielleicht dezentral ist, dem Ganzen noch so ein ja, Nonplusultra-Ding aufzudrücken, damit es eben nicht wie eine WM ist oder so. Aber lass uns da gar nicht weiter drüber reden. Lass uns mal in deinen Wettkampf gehen. Big Air ging's los. Mhm. Willst du was dazu sagen?
Ja, ich meine, ich habe mir das schon erhofft, dass ich irgendwie im Finale lande. Ich habe wirklich mein Bestes gegeben und ja, keine Ahnung, das Judging-System ist ein bisschen komisch manchmal. Und
kannst du mir das kurz erklären? Weil, also Judging ist ja in ganz vielen Sportarten, auch beim Eislaufen, Eiskunstlaufen und so, ne? Aber auch wenn man so ein bisschen das verfolgt hat, da kamen auch ein, zwei Stimmen so aus dem Snowboard-Kreis, die gesagt haben, also nicht nur beim Big Air, so bei die Judges, irgendwie schwierig.
Ja, also bei den Judges gibt es immer Probleme. Die Snowboarden ist halt so, ich finde, man kann es nicht wirklich judgen, weil es ist total opinions-based. Wenn jemand die Meinung hat, dass das gut ausschaut und der andere sagt, es schaut nicht gut aus, dann ja, clasht es, keine Ahnung. Und ich glaube, wir verstehen langsam, wie die Judges ticken. Und ich glaube, mein Problem war, dass ich am Anfang gestartet bin und da tun die halt immer ein bisschen weniger Punkte geben für Tricks, die gemacht werden. Und dann, je mehr von diesen Tricks gemacht werden, also wie zum Beispiel bei mir Cap 9, dann werden die Punkte auch hochgehen. Ich bin es leider ein bisschen falsch angegangen, weil im ersten Round habe ich Cap 9 gelandet, perfekt, habe den Grab ein bisschen früh losgelassen, das haben die wohl nicht gemacht, aber hat immer noch gepasst. Und dann Backturn im zweiten Run gelandet. Und dann habe ich mit meinem Coach so besprochen, was können wir machen. Und ich wollte vielleicht eine andere Drehrichtung machen, damit ich das sozusagen als Übung für Finale habe, falls ich Switchback, also die Drehrichtung, dann lande. Und dann habe ich halt so rum überlegt und dann habe ich gesagt, ja okay, ich mache Switchback, weil da fühle ich mich eh relativ wohl und ich habe noch gar nicht Switchback im Training gespinnt oder irgendwas, nur die Tage davor. Aber ich wollte es halt probieren und zwar, dann habe ich es halt nicht gelandet, weil der nicht so safe ist, aber ich hätte auf jeden Fall den Cap 9 nochmal machen müssen, um ins Finale zu kommen, weil da hätte ich schon mehr Punkte bekommen. Nur weil ich halt dann nicht am Anfang Cap 9 mache, sondern halt am dritten Run und dann wäre es, glaube ich, auch ein bisschen besser ausgegangen.
Auch da will ich jetzt nicht ewig drauf rumreiten, aber sag mal kurz, wisst ihr, wer die Judges sind? Sind das Männer, Frauen gemischt? Sind das ehemalige Athleten? Wer judge das denn?
Ja, also wir kennen die ganzen Judges, wir machen auch Judges-Meetings, wo halt besprochen wird, wie was bewertet werden sollte, bla bla bla. Sind teilweise alte Athleten, die halt auch irgendwie mal gefilmt haben, so vor 20 Jahren, keine Ahnung. Oder es sind Leute, die Snowboarden cool finden und dann gibt es halt so einen Workshop für Judges und die haben dann so ein Buch, wo denen einfach alles vorgegeben wird, wie was bewertet wird, was ich halt dumm finde, weil es halt nach Meinungen eigentlich funktioniert und ja, irgendwann es macht jetzt heutzutage weniger Sinn, weil es gibt so viele Meinungen auf einmal und es gibt keinen so Punkt, wo alle zusammenkommen, auch bei den Ridern und egal, was es für Tricks jetzt gemacht werden, es werden so komisch verdrehte Tricks bei den Jungs gemacht und dann fragen die Judges den Rider oder die Rider, die die Tricks machen, sagen so, was ist das für eine Drehrichtung? Und dann sagen die natürlich das, was ihnen passt und nicht, was die Judges denken, dass es wäre. Oder was auch wir Rider denken, dass es wäre. Also es ist auf jeden Fall, ja, Da muss auf jeden Fall ein bisschen dran gearbeitet werden. Ich verstehe selber auch nicht, was da so alles abgeht.
Ich bin ja nun wirklich, ich habe wenig Ahnung, ehrlicherweise. Ich bin ein großer Fan und verfolge das gerne mit wenig Ahnung von den Insights. Aber gerade bei den Männern extrem krass aufgefallen beim Big Air. Gefühlt machen alle nur noch den gleichen Trick. Es geht wirklich nur noch um, also weniger Style. Es geht nur noch um, wer macht noch eine halbe Drehung vielleicht mehr oder landet ein bisschen besser so. Gefühlt war es vor 4 Jahren sogar noch ein bisschen besser. Ich weiß nicht auf lange Sicht, wie es sich verändert hat oder so, aber für mich persönlich, gerade bei den Männern, dachte ich so, boah, war fast ein bisschen langweilig. Also es verliert so ein bisschen an Style irgendwie.
Ja, aber ich muss da sagen, ich muss da alle Rider verteidigen, weil es ist so...
Ja, voll. Also gar keine Fans.
Viele Leute sagen, dass es langweilig ist und ich kann es verstehen, weil es einfach nur so Spin to Win ist. Aber das ist nun mal jetzt die Progression und es geht in die Richtung. Und ich glaube, bei Mädels ist es cooler anzuschauen, weil es ein bisschen greifbarer ist. Bei Jungs ist es halt, die Progression ist so weit gekommen, dass man einfach spinnen muss. Egal was, wenn da jetzt verkorkste Drehungen gemacht werden, wie der Eli Bouchard oder so, es wird immer noch nicht gleich viele Punkte geben wie jetzt ein 1980 oder was weiß ich. Weil es ist halt... So Big Air ist an einem Punkt, wo es halt immer noch weitergeht und es geht um Spinnen. Aber man kann es auch denen nicht übel nehmen, weil sie müssen die Tricks machen und sie können auch
sie kann überhaupt sich nicht, nicht. Davon no offense, so voll. Wie gesagt, wollte ich damit auch gar nicht sagen. Ist mir nur so. Also eigentlich, was ich sagen wollte, ist, glaube ich, ja, ich habe mir auch den Damenwettkampf viel lieber angeschaut als den Männerwettkampf. Mhm. Bei dir am Ende, und das ist ja umso bitterer, dass du sagst, hey, wenn ich vielleicht ein bisschen später gestartet wäre, bei dir am Ende 0,75 Punkte gefehlt, du bist 13. geworden in der Quali, als 12. qualifiziert man sich. Lass uns nicht weiter darüber reden. Nur wollte ich noch kurz erwähnen, das fand ich super schön. Anna Gasser hat danach irgendwie voll schöne Sachen gesagt über dich. Beim ZDF, glaube ich. Ihr habt ein riesen Freestyle-Talent, ihr könnt euch freuen. Hattest du das mitbekommen?
Also sie hat mir nach dem Big Air, glaube ich, oder wir haben telefoniert, ich weiß es nicht mehr. Sie hat auf jeden Fall gesagt, ich habe gerade ein Interview gegeben und ich habe ganz nette Worte über dich gesagt. Ich so, okay, danke. Dann habe ich es gesehen. Und das ist schon sehr nett, weil sie ist halt so eine krasse Supporterin, aber sie ist auch meine Konkurrenz und ich finde es mega cool mit Anna. Und ich glaube, wir werden sie alle vermissen jetzt bei den nächsten Wettkämpfen.
Ich glaube, Doppel-Olympiasiegerin, ne?
Ja.
Ja, also genau. Absolute Ikone auch beim Snowboard. Slopestyle, lass uns mal hinten anfangen. Fies jetzt so zu sagen, aber also gefühlt deine Emotionen waren so ein bisschen hinter Helm und Brille versteckt. Ist auch fair, finde ich, so, wenn man keinen Bock hat, so, ne? Nach so einem Wettkampf. Ja. Aber es ist schon fair zu sagen, du warst traurig, oder?
Ja, also ich glaube, man konnte es in meinen ganzen Interviews auf jeden Fall hören, wie ich noch so, ja, leicht einen Voice Crack hatte vom Weinen. Aber ja, es war halt schon kacke im Moment. Mir ging es tatsächlich nach ein paar Stunden wieder gut. Aber es war halt im Moment, als ich realisiert habe, so das, was ich halt schon immer wollte, eine Olympiamedaille, war halt in greifbarer Nähe und dann hat's nicht geklappt.
Das hat vor allem knapp nicht geklappt, ne? Also es war nicht so 12. im Finale so, nee, das war halt 4. im Finale.
Ja, es ist halt so, keine Ahnung, es waren so viele Zeichen, dass es irgendwie so sein wird, weil ich habe die Startnummer 4 gehabt und dann weiß ich noch, hat der Noah gesagt, so boah, hoffentlich bleibt es nicht bei der 4. Ich so, boah, ja, das wäre echt kacke. Und ich weiß noch so, die Skifahrerin, die Kirsty Muir, die wurde 2x Vierte. Und ich habe mich so schlecht für Kirsty gefühlt, weil es war so, boah, 2x Vierte ist schon richtig schlimm. Und ich dachte so, boah, ich hoffe, das passiert mir nicht, dann ist es mir passiert. Und ja, da sind viele Sachen passiert, wo ich mir dachte, so, boah, kann es doch nicht wahr sein, dass es wirklich passiert ist. Aber ich habe es dann ja, wie gesagt, nach ein paar Stunden habe ich es dann gut verdaut.
Es war jetzt nicht, es war jetzt nicht ganz so, von der Punktzahl nicht ganz so knapp wie beim Big Air beim, in der Quali mit 0,75 Punkten so, aber denkst du trotzdem irgendwie jetzt im Nachhinein, ach, hätte ich mal hier da das und das doch noch anders entschieden oder gemacht?
Ich glaube, hätte ich was an meinem Run geändert, also oder was verbessert, da wäre ich immer noch nicht auf dem Podium. Also die Mädels sind so gut gefahren. Da gab es natürlich wieder Meinungen nach dem Final, dass es vom Judging her nicht so super war. Also da gab es auf jeden Fall sehr viele Meinungen darüber. Und da habe ich auch von vielen Leuten gehört, dass ich hätte auf dem Podium sein sollen. Und es ist ja schön und gut, dass Leute mich da sehen, aber es war nicht so. Und es tut dann noch mehr weh, wenn Leute das dann zu mir sagen, so, ja, du hättest da auf dem Podium sein sollen. Jetzt habe ich es irgendwie schon so, wenn Leute zu mir herkommen und sagen, so, ja, du hättest auf dem Podium sein sollen, denke ich so, ja, okay, passt schon, jetzt ist es eh vorbei. Aber in den ersten paar Tagen war es schon so, ja, war es voll schwer, das zu hören.
Wir müssen fast schon zum Ende kommen, wenn ich auf die Zeit achte, aber ganz kurz noch, Riesenthema bei dir immer Family. Ich habe eine Zeit lang, muss ich zugeben, das war nach Peking, immer dem, da hatte dein Bruder, ich weiß nicht, ob er den immer noch hat, Ethan, einen Podcast, den habe ich immer gehört, hat über Zeit in Innsbruck erzählt und Partys, die er da veranstaltet hat und so. Also große Shoutout einmal in die Richtung. Die waren alle da, ne?
Ja, alle. Mein Onkel, Tante, Cousin, Cousine aus Amerika waren auch da. Meine besten Freunde waren da. Also ich, wir waren eine, also die Morgan Clan war auf jeden Fall groß und ich habe die alle so krass von oben gehört bei Slopestyle. Also bei anderen war es nicht mal ansatzweise so laut und dann bin ich so oben gestanden und ich habe schon so richtig alle schreien gehört. Es war richtig cool zu sehen und ich fand es auch cool, einfach zwischen den Runs mal zu meiner Fan zu gehen und meine Nichte zu sehen und zu halten. Ich glaube, für meine Fan war es eine richtig coole Experience und die hatten richtig Spaß.
Und dann kommen wir eigentlich dann zum Abschluss schon. Meinst du, die haben in 4 Jahren auch noch Spaß? In Frankreich dann vielleicht?
Ja, ich glaube sogar mehr. Ich weiß nicht warum, aber ich glaube, die haben dann schon so ein bisschen im Kopf, so was da abgeht. Und dann sind die noch präparierter und geben noch mehr Gas.
Aber ich muss aber sagen, die waren schon sehr präpariert. Die waren schon sehr hyped und sehr präpariert.
Ja, aber ich glaube, die werden noch mehr präpariert sein. Also, ja, ich glaube, es wird richtig lustig mit allen.
Wie ist das für dich, wenn du das als Progression siehst, so irgendwie aus Peking? Klar, sowieso besonderes Spiel, aber auch sportlich. Jetzt so wieder was gelernt, wieder Spiele, 4. Platz. Irgendwie kannst du darauf aufbauen? Siehst du das so oder musst du sowieso von Saison zu Saison?
Ich meine, ich würde sagen, von meiner Progression, also vom Snowboarderischen her, habe ich wirklich nicht viel gemacht seit Peking. Aber wie gesagt, ich habe gesehen, dass ich super viel Potenzial habe, einfach mehr zu machen, indem ich auch ein bisschen mehr Arbeit reinstecke. Deswegen, ja, ich sehe da schon viel Luft nach oben, wie gesagt, und ich freue mich auch voll, einfach alles zu geben. Und ja, und ich habe einfach Spaß, was richtig cool ist.
Annika, dabei wollen wir es belassen. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für die offenen Worte. Und allerspätestens, ich hoffe vorher auch nochmal, aber allerspätestens bis Frankreich.
Ja, danke schön.
Das war sie, die 3. Post-Olympia-Episode. Schreibt uns gerne mal, ob sie euch gefallen hat oder falls nicht, was ihr vermisst habt. Vielen Dank nochmal an Philipp Horn, Georg Fleischhauer und Annika Morgan für die offenen Worte. Falls ihr die anderen Gespräche nicht gehört habt, hört da gerne nochmal rein. Es sind wirklich 3 sehr, sehr coole Podcasts geworden. Vielen Dank an die Sparkassenfinanzgruppe für das Presenting vom Team Deutschland Podcast und aller Episoden. Produziert wird der Podcast von Team D Studios. Und wir werden jetzt hier im Laufe des Jahres wieder reingehen und in Richtung LA schauen. Bis dahin übernimmt aber das Team The Update wieder diesen Podcast mit aktuellen sportlichen Highlights und Meinungen. Das war's erstmal für heute. Ciao, ragazzi, und bis bald.